D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Hallo, euch einen schönen Sonntag. Mein Name ist Ralf Günther. Wir lernen heute Morgen auch wieder einen spannenden Menschen kennen. Heute ist das Paul Ostwald, 20 Jahre alt, Student in Oxford. Wenn jemand in Oxford studiert, dann ist das an sich ja schon interessant, kann man eine Stunde drüber quatschen. Aber Paul ist zusätzlich sehr engagiert, hat ein Journal gegründet, das Akademikern, die vor Krieg geflüchtet sind, die Möglichkeit gibt, ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Zum Beispiel, außerdem hat er in Kenia gelebt, ist gerade mal 20. Ist eigentlich immer unterwegs und eben heute mal im D-Radio Wissen. Studio. Guten Morgen zusammen. Heute haben wir viel Zeit, mit Paul Ostwald zu quatschen. Er ist 20, er studiert in Oxford Philosophie, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft. Master und Promotion sind auch noch irgendwann geplant, ob in England. Man weiß es nicht, ne? Ist ja Brexit-Zeit momentan, das wird er uns alles erzählen. Und der Plan ist, vielleicht irgendwann mal Journalist zu werden. Im März war Paul noch auf Lesbos und hat in einem Flüchtlingslager geholfen. Paul hat schon in Kenia gelebt. Jetzt gerade macht er Urlaub in Deutschland. Wir freuen uns, dass du mal Zeit hast. Hallo Paul Ostwald, grüß
dich. Guten Morgen.
How are you?
Very well. Jetzt, dass ich hier bin bei euch, geht mir das Herz auf.
So, und daran erkennt man, dass du dann doch Deutscher bist, weil wir antworten ja dann doch etwas länger auf die Frage, wie geht's dir, ne?
Wir denken lieber nochmal nach. Ja, das ist so dieses, also vielleicht geht's mir gut, aber jetzt, wo du fragst.
Ich habe aber so ein Wehwehchen im Knie und genau. Da kann ich ja auch nochmal kurz jammern und so.
Die Medikamente auch nicht dabei und ja.
In England wäre es ganz anders, wir würden sagen, how are you? Fine, how are you?
Genau, höchstens.
Höchstens.
Allerhöchstens. Oder noch nicken.
Noch nicken.
Well. Oh. Yeah. Well. Das ist dann London, im Finanzdistrikt. Well.
Aber. How are you? Okay. Wie geht's dir da drüben in England?
Es ging mir mal besser, als England noch Teil der EU war. Und auch das noch bleiben
noch.
Ist noch, aber will nicht mehr. Und das tut schon irgendwie weh.
Ja, ich weiß nicht so recht. Also ich habe auch lange Zeit in London gelebt, ne? Und ich habe natürlich auch die ganze Brexit-Geschichte. Ich hätte das niemals gedacht. Es gab Zeiten, da dachte ich, natürlich werden sie aussteigen. Dann gab es wiederum Zeiten, wo ich dachte, ach Quatsch, das machen sie dann doch nicht. Und am Tag, als sie es dann getan haben, war so, what?
Genau, ich meine, der Tod von Jo Cox, der Politikerin, war ja kurz eine Woche vorher. Und da dachten alle, jetzt bleiben alle drin, weil die stand ja für die EU sozusagen, die EU-freundliche Seite, und alle dachten, jetzt endlich. Und dann völlig aus dem Nichts wurden wir dann morgens, es war praktisch so ein böses Erwachen auch für uns. Also ich habe einen Anruf bekommen auf dem Handy um 4 Uhr morgens von einer Freundin.
Du warst in Oxford
genau.
gerade?
Nee, ich war in London. Ich war fürs Handelsblatt in London eine Woche und auf einmal kam dann 4 Uhr morgens der Anruf von einer Freundin, die meinte, ich komme jetzt nach London sofort, ich muss was tun, einer Britin. Dachte ich, was los und habe aufs Handy geguckt und gesehen, aha, es sieht wohl so aus, als würde England die EU verlassen wollen.
Sag mal, was machst du eigentlich alles? Also du studierst in Oxford, du bist beim Handelsblatt, hast du gerade erwähnt.
Genau.
Was machst du noch?
Ich bin beim Handelsblatt, da gibt es ein Portal, das heißt Orange für junge Leute, da schreibe ich aus England jede Woche einmal. Dann schreibe ich manchmal noch für andere Zeitungen, also die Taz und andere, wenn sie interessiert sind. Und genau, und sonst, ja, in Oxford mache ich noch verschiedene kleine Sachen. Also es gibt ein Projekt, um Studenten, die sich in Oxford bewerben wollen, zu helfen bei der Bewerbung, kostenlos. Also gerade Leuten, die sich vielleicht nicht leisten können, sich teure Schulungen vorher zu buchen und so weiter.
Das war ja auch bei dir ein ziemlich hartes Bewerbungsgespräch oder Gespräche sogar, ne? Also
genau.
Man sitzt da vor so einer, fast schon von einer Jury.
Ja.
Man muss mit denen diskutieren, man muss ganz komische Fragen beantworten. Was war so
skurril.
Das Eigenartigste?
Das wirklich Skurrilste war das erste Interview. Also ich kam rein und man stellt sich dann Oxford so vor, dass da ein Kamin prasselt und ein Professor daneben sitzt.
Ist nicht so?
Doch, genau das. Das war es ja. Der saß da tatsächlich neben dem Kamin und ich kam rein und wollte die Hand schütteln und dann fing er an und meinte schon, also ohne mir die Hand zu geben oder mich überhaupt anzugucken, fing er an mir vorzutragen, wenn sie schießen, also wenn sie eine Waffe haben, ich eine Waffe habe und die Kollegin hinten im Raum auch noch eine Waffe hat und jeder trifft mit einer anderen Wahrscheinlichkeit, 30, 70, 80, sie schießen zuerst, wer überlebt. Und dann, das war so ein bisschen so ein Saw-Moment, habe ich noch versucht irgendwie Zeit zu schinden, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte und habe dann gesagt, ja, ich dachte nicht, dass das Erste, was ich in Oxford tue, ist, meinen Professor zu erschießen.
Hast du gesagt?
Habe ich gesagt, weil ich dachte, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit und kann nachdenken und dann hat er aufgeguckt. Ich habe wieder nach unten geguckt und sich was aufgeschrieben und dann wusste ich, das kam nicht gut an. Und dann, dann war ich in der Hölle der Höhle des Löwen sozusagen, eine Dreiviertelstunde lang.
Was wäre denn die korrekte Antwort gewesen? Weißt du es im Nachhinein?
Ich weiß, es wäre sogar fast pazifistisch gewesen. Ich hätte in die Luft schießen müssen, weil sich dann die anderen gegenseitig erschießen würden und ich würde überleben. Aber da kam ich nicht drauf.
Ach.
Ja.
Und weil du das jetzt heute weißt, versuchst du dieses Wissen weiterzugeben an andere Bewerber in Oxford und sagst, wir alle, die hier in Oxford studieren, wir helfen euch da rein und wir helfen euch durch dieses Bewerbungsverfahren durch.
So ungefähr. Also was wir erlebt haben, ist bei ganz vielen, die aus Deutschland sich bewerben, dass sie selten Erfahrung haben, öffentlich zu sprechen oder in Interviews zu sitzen. Das kennen wir nicht. Deutsches Abitur ist, da gibt es ein 10 Minuten mündliches Interview. Das ist das Einzige, was wir kennen. Und die Briten haben eine Schulung. Die gehen in der Schule in besondere AGs und so weiter.
Die Amis auch.
Ja, eben. Und da dachten wir, okay, was ist denn, wenn wir als Studenten jetzt mal die Leute, die sich jetzt bewerben aus Deutschland, ein bisschen unterstützen, also eben helfen beim Bewerbungsschreiben, beim Interview, das Üben. Und das machen wir jetzt und bisher auch sehr erfolgreich.
Tatsächlich, wie viele Leute haben es reingeschafft, seitdem ihr das macht?
7 aus und Deutschland.
Vielleicht hätten sie es nicht geschafft, man weiß es nicht, ne?
Eben.
Vermutlich nicht.
Sind schon kluge Leute insofern. Ich glaube, die hätten es auch so geschafft. Aber wir haben es, ich glaube, nochmal sicherer gemacht, dass sie auch wirklich reinkommen.
Gibt es eigentlich viele Deutsche in Oxford?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Also besonders im Master- und Doktorbereich sind es unheimlich viele Leute, die aus Deutschland kommen. Undergraduates wie ich ist eher selten.
Da geht die dicke, schwere Holztür auf, die dunkle Holztür. Du kommst in einen holzvertäfelten Raum rein. An der Seite knistert ein kleines Feuerchen im Kamin und du sitzt oder stehst vor einem Prof in Oxford. Paul hat genau das durchgemacht, hat sich ganz normal beworben und musste dann durch diese ganzen Bewerbungsgespräche durch. Und wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass ja dieses Sprechen vor anderen oder einfach Freisprechen natürlich hier bei uns in Deutschland nicht wirklich trainiert wird. Also wenn jemand aus der Schule kommt, dann kann er gut ablesen und liest einen Text ganz schön vor. So, aber mal einfach so vor sich hin reden können oder vielleicht sogar was Geschriebenes so zu präsentieren, dass man nicht hört, dass es geschrieben ist, das ist die Kunst. Wie konntest du das? Wo hast du frei sprechen gelernt und vor allen Dingen dann auch auf Englisch?
Ich muss sagen, ich habe das kaum gelernt. Ich hatte Glück. An meiner Schule gab es die Möglichkeit, an einem HMCE hieß das, teilzunehmen, also einem von Harvard organisierten Kongress, wie es ja auch diesen MUN von der United Nations gibt, wo man sich trifft mit verschiedenen Schülern aus 1000 Ländern und die UN nachstellt oder die amerikanische Regierung nachstellt und dann wirklich von einer großen Gruppe Politik präsentieren muss. Also so ein bisschen das Ganze nachspielt. Und das war für mich total lehrreich. Das habe ich zweimal mitgemacht. Das war total super. Aber es hing von meiner Schule ab. Wenn meine Schule das nicht ermöglicht hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich dann nicht in Oxford sein.
Und das gute Englisch?
Ich bin in Kenia aufgewachsen. Mhm. Also ich habe 7 Jahre lang in Kenia gelebt und dort Englisch gelernt, auch Swahili, aber kam dann zurück mit einem kenianischen Akzent im Englisch. Das fanden die in England, in Oxford, als ich mich beworben habe. Total lustig.
Total süß.
Total. Oh,
Paul.
Genau. Das war super. That's
the one with the accent.
Genau. Die haben überhaupt nicht mehr darauf geachtet, was ich erzählt habe. Das war auch egal. Mein Glück. Und nur noch auf den Akzent gehört. Nein. Aber das war natürlich schon, die Zeit in Kenia hat mir natürlich schon geholfen beim Englisch.
Hm. Es ist ja ganz oft so, dass wenn man sich was aufschreibt und das dann präsentieren soll, dass man ja, dass das geschriebene Sprache ja eine ganz andere ist als die gesprochene Sprache. Ne? Also niemand würde sagen, du, ich ging gestern in eine Disco und trank ein Bier und tanzte danach, sondern ich bin gegangen und habe getanzt. Also es ist natürlich immer perfekt, imperfekt und geschriebene Sprache und gesprochene Sprache ist echt so ein Ding in Deutschland. England eigentlich etwas einfacher noch, weil die Engländer noch mehr so schreiben, wie sie sprechen.
Ja, würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen, weil sie halt auf diese Economy of Words achten. Ne? Wenig Worte, klare Inhalte. Wenn wir im Deutschen gerne den dritten Nebensatz mit Komma hinzufügen.
Und du darfst den Prof direkt duzen, das ist auch schön.
Das ist gut. Man weiß es ja nicht. Ne? Das ist ja dieses You. Man weiß nicht.
Ja.
Das hat ja mal, ja, genau. Es führt immer wieder zu Verwirrungen. Deutsche, die dann kommen und sagen, can I say you to you und so.
Wirklich?
Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Ich warte drauf.
Ach komm, dieses Brexit-Referendum. Ne, wir haben gerade schon angedeutet, wir sind da irgendwie nicht so richtig von ausgegangen am Ende, dass es so, dass die Engländer so dumm sind und das machen. Jetzt machen sie es, man weiß es nicht. Das heißt ja jetzt eventuell bis 2019 könnte es dauern, bis sie dann ganz draußen sind. Also du hättest eigentlich noch Zeit, einen Master zu machen, oder?
Ich hoffe es. Wäre schön.
Was ist denn, wenn das jetzt sehr schnell gehen würde? Hättest du Probleme?
Ich hätte wahrscheinlich Probleme.
Tatsächlich?
Also das eine ist, dass die Studiengebühren wahrscheinlich steigen würden. Weil wir zahlen jetzt in England die gleiche Rate wie die britischen Studenten, weil wir Teil der EU sind. Das gilt nur für EU-Bürger. Aber wenn die Briten nicht mehr Teil der EU sind, dann zählen wir wahrscheinlich ja auch nicht mehr, haben wir keinen Sonderstatus mehr. Was hieße, wir müssten mehr Geld bezahlen.
Es sei denn, deine Uni in Oxford sagt, wir behalten das bei. Das können die machen.
Aber genau, Oxford sagt ja immer, wir denken in Jahrhunderten, wir denken nicht in Jahrzehnten und auch nicht in Jahren und auch nicht in Politik. Insofern kann das alles noch dauern, aber tatsächlich die Gefahr besteht und gerade an Unis, die jetzt vielleicht nicht wie Oxford Geld und Funding und so weiter haben.
Aber hier muss ja Oxford auch mal nicht in 100 Jahren denken, sondern tatsächlich vielleicht in den nächsten 4 Jahren. Was sagen denn die Profs so?
Die Profs sind verärgert, stinksauer. Wir haben einen Professor in Oxford, Timothy Garton Ash, der auch in Deutschland immer wieder Feuilleton, Kommentare und so weiter schreibt. Und der war stinksauer. Der hat tatsächlich vorher schon für das College, also für das Wohnheim, das am ehesten für den Remain stimmte, eine $500 Pauschale für Bier im nächsten Pub versprochen und die auch eingelöst. Aber es war natürlich nicht genug. Also da war schon sehr viel auch der Wunsch, in der EU zu bleiben, weil ja auch Forschungsgelder davon abhängen. Man will ja mit Kollegen zusammenarbeiten, die woanders sitzen.
Ja. Dieser Morgen, du hast gerade schon angedeutet, es war irgendwie ein Anruf um 4 Uhr irgendwas.
Genau.
Und dann hieß es, jetzt müssen wir was, also ich meine, da war es da ja schon passiert. Was wolltet ihr denn dann machen?
Ich wollte gar nichts machen, ich wollte schlafen an dem Morgen. Aber die Freundin, die kam, die meint, das war diese Hilflosigkeit, ich muss irgendwas machen. Irgendwie kann das nicht sein.
Ist.
Genau, mich vor dem Parlament hinstellen und sagen, ich will das nicht.
Speaker's Corner.
Genau, in Hyde Park, genau. Aber diese. Ja, das war tatsächlich so ein Tag, 2 Tage, totale, wie sagt man?
Leere.
Leere und auch so diese Machtlosigkeit, die man so gespürt hat. Ja. Dass man wusste, jetzt ist es passiert und keiner kann es mehr zurückdrehen.
Ich habe in der Zeit tatsächlich sehr, sehr viel BBC geguckt, eigentlich in Dauerschleife und habe diese ganzen Mannequin dann zurücktreten sehen und dachte, es ist doch der Wahnsinn, wie Populisten erstmal die Leute hinter sich herziehen und dann am Ende sagen, oh ja, dann macht ihr das jetzt mal.
Ja, insofern war ja vielleicht auch die Berufung von Boris Johnson, dem größten aller Populisten, auf die Außenministerstelle ganz gut, weil er dadurch sich eben nicht mehr entziehen kann und wenn es schief geht, hängt er mit drin.
Ja.
Insofern, es war natürlich traurig, also dass da so viele Leute dem gefolgt sind, aber ich glaube, man muss das auch ein bisschen ernster nehmen, als es gerade getan wird. Man sagt gerne, ja, die blöden Briten haben sich da irgendwie entschieden, rauszugehen. Die sind irgendwie alle gemein und mögen keine Europäer. Da sind wirklich auch viele Leute, die sich total zurückgelassen fühlen von Eliten in London, die heute in London sind, morgen in New York und so weiter. Und das ist für die EU steht da als Sinnbild für diese ganze Elite-Mischpoke. Und das, dementsprechend muss man vielleicht schon mal überlegen, auch in England, wie man weitermacht.
Aber du bist ja Teil dieser Elite-Mischpoke, ne?
Ja.
Du bist
allein
in Oxford. So, und du bekommst natürlich nicht so richtig mit, wie es ist in irgendwelchen Arbeiterstädten in Nordengland. Du bekommst auch nicht mit, wie es ist, in einer Straße zu wohnen, wo plötzlich du der einzige Engländer bist, der Rest sind Polen und Rumänen. Das gibt es ja auch zum Teil, ne, in manchen Städten. Und da hat der Angry White Man hat einfach gewählt, so, da will ich jetzt nicht mehr. Ne?
Na klar.
Und das waren anscheinend dann doch mehr, als wir gedacht haben alle.
Ja, oder die Gegenseite war viel weniger, als wir gedacht haben.
Oder ist nicht zur Wahl gegangen.
Ja, war auf dem Glastonbury Festival.
Übrigens auch die große Gefahr natürlich bei Trump. Ne?
Ja.
Da wird auch der Angry White Man am Ende eventuell Zünglein an der Waage sein. Ne?
Hoffen wir mal nicht.
Ach Mensch, gibt es denn tatsächlich bei deinen Studienkollegen oder auch bei den Profs Gedanken in die Richtung, dass man dann nicht mehr in Oxford bleibt, dass Profs abwandern oder auch Studenten sagen, ja gut, dann die 60.000 Dollar im Jahr oder Pfund im Jahr kann ich mir nicht mehr leisten jetzt für Oxford.
Nee, da gibt es viele tatsächlich, weil ich meine, zurzeit sind die Studiengebühren noch fast verträglich, also 9.000 Pfund im Jahr verglichen mit den USA, wo teilweise 100.000 in Harvard verlangt werden, geht das noch, aber für manche bedeutet das jetzt, dass sie das sich nicht mehr leisten können. Aber es gibt auch Leute, ein guter Freund von mir sogar, die sagen, sie fühlen sich einfach nicht mehr wohl in einem Land, das sie als Europäer gar nicht mehr haben will. Was ich ein bisschen überzogen finde, aber dieses Gefühl, irgendwie so ein bisschen verraten worden zu sein, ist schon relativ stark auch.
Hattest du denn schon mal irgendwie das Gefühl, dass ja so eine gewisse feindliche Haltung dir gegenüber, ich meine, du kannst ja als Engländer durchgehen.
Echt? Das freut mich. Nein, also ich habe nie was Feindliches erlebt. Nee. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, in Oxford erlebst du ganz oft, wie Leute auf dich zukommen, wenn du dann in deinem Talar durch die Gegend läufst und das total super finden. Also angefeindet wurde ich noch nie. Einmal auf dem Leeds Festival, einem Musikfestival bei Kendrick Lamar, da wurde ich angefeindet. Aber ich glaube, das gehörte zur Show so ein bisschen.
Okay, also da, wo wir gewohnt haben in Hammersmith in London, da wurde ja das polnische Kulturzentrum beschmiert. Es wurden auf der Straße nur deutsche Autos zerkratzt, also BMW, Mercedes, VW wurden alle zerkratzt und so. Also da gab es schon, und bei meinen deutschen Freunden wurden tatsächlich auch Außenspiegel und sowas abgerissen. Und das war so die Feindlichkeit rund um das Referendum tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt langsam wieder abschwächt. Ich war jetzt lange nicht mehr da.
Ich muss auch sagen, ich war jetzt die letzten Wochen auch nicht da, aber natürlich, ich meine, die Kampagne hat ja größtenteils auf Angst basiert oder mit Angst gespielt, mit ganz vielen verschiedenen Ängsten. Und dass dann ein bisschen Aggression mit rauskommt, ist leider Teil der Geschichte.
Paul Ostwald in die Radio Wissen, ist 20 Jahre alt, studiert in Oxford, ist auch sonst sehr engagiert. Sprechen wir gleich drüber. Ganz kurz nochmal, wie ist denn so dein Uni-Alltag dort? Viel zu tun?
Ja. Also ich ruder nicht, wie man vielleicht auch sieht. Das kann man jetzt nicht hören, aber sehen.
Wieso? Du bist sehr schlank.
Ja, ich kann Wasserflaschen tragen. Aber rudern ist nicht so mein Ding. Was ganz gut ist, sonst müsste ich um 5 Uhr morgens raus. Aber genau, ich arbeite tatsächlich echt viel in Büchereien. Die sind in Oxford auch schön. Das ist dann dieses Harry Potter-Ambiente. Man wartet immer, dass Hermine irgendwo rauskommt und Harry. Aber wirklich von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags bin ich in der Bücherei. Und
lernst.
Ja, lese. Ich schreibe nämlich, also mein Alltag sieht so aus, dass ich wirklich 2 Essays pro Woche schreiben muss. Ich habe keine Klausuren, ich habe keine Testate, ich muss nicht zur Vorlesung gehen, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Ich schreibe 2-mal in der Woche ein Essay, jeweils 2.500 Wörter lang, über eine politische, philosophische Frage und bespreche die dann 1 Stunde lang mit einem Prof am Ende, der mich dann auseinander nimmt meistens, weil er sich besser auskennt als ich.
Ey, obwohl er sich nicht eingelesen hat. Und du hast dann 3 Tage lang dran gesessen und er nimmt dich auseinander.
Wahrscheinlich stammt die halbe Leseliste, was ich gelesen habe, stammt von ihm selbst. Also da sind ganz oft auch Leute, die wirklich dann auch diejenigen sind, die Fachleute auf dem Gebiet sind.
Wahnsinn. Was waren so die Themen deiner letzten Essays?
Ich habe mich beschäftigt mit der AfD sogar. NPD, AfD. Warum steigen manche rechten Parteien auf, andere nicht? Was habe ich noch gemacht? Über Philosophie, also viel Platon, viel Aristoteles, viel klassische Philosophie in die Richtung. Also Fragen wie, kann man Platons Theorie der Wissenschaft auch auf die Gegenwart anwenden? Und so, das ist dann mal ulkig, weil man dann eine Woche lang wirklich was macht, was nichts mit der Welt so richtig zu tun hat.
Ja.
Aber dann eben so Fragen wie, genau, warum manche rechten Parteien auch aufsteigen und andere nicht.
Andere gehen ins Phantasialand oder machen eine Woche Urlaub auf Mallorca am Ballermann.
Kann man auch machen. Man kann sich ja dann eine Woche frei nehmen und das machen. Ballermann, weiß ich nicht, ist nicht ganz meins, glaube ich.
Meins auch nicht?
Ja, Phantasialand mit meiner Schwester manchmal, aber ich versuche es zu minimieren.
Warst du in diesem Harry Potter Land in der Nähe von London?
Nein, leider nicht.
Ich auch noch nicht.
Können wir machen.
Machen wir zusammen.
Genau.
Suchen Hermine.
Genau.
Emma Watson, ist die toll geworden, oder? Die war immer schon toll, aber die ist ja noch, die wird ja von Tag zu Tag toller.
Die kommt nach Oxford.
Echt?
Ja.
Wann?
Nächstes Jahr als Professorin. Also die hat eine
Dozentenstelle. Ach ja, stimmt, ich habe es gelesen. Ja.
Sie hat sich eingeladen, mal vorbeizukommen.
Aber kannst du dann ihre Vorlesung, auch wenn du eigentlich keine Vorlesung besuchst, ihre besuchen? Nee.
Nein, also die macht was über Theaterwissenschaften, habe ich relativ wenig mit zu tun. Ich werde es auch nicht machen, weil ich glaube, dass die sehr voll sein werden und man lange anstehen muss. Aber ist schon schön, die da zu haben. Schon ein toller Mensch.
Dieses Journal of Interrupted Studies. Ich habe es eben schon mal versucht zu erklären. Also, ihr schreibt da was, ihr veröffentlicht ein Blatt, in dem Flüchtlinge, Akademiker, die flüchten mussten aus ihrer Heimat, ihre Arbeit veröffentlichen können. Ist das richtig erklärt?
Ja, genau. Also Blatt im Sinne von 100 Seiten, also das, die erste Ausgabe ist gerade erschienen mit knapp 100 Seiten. Da sind dann Artikel drin von Akademikern und auch Studenten, die sich auf der Flucht befinden. Also Leute, die jetzt gerade in Lesbos in einem Flüchtlingslager sitzen oder in Deutschland Asylanträge stellen und nicht weiterkommen. Die können bei uns ihre Artikel veröffentlichen. Und im Gegensatz zu normalen Journals, also normalen wissenschaftlichen Zeitschriften, veröffentlichen wir eben auch unvollendete Sachen. Also Dinge, die noch nicht fertiggestellt sind, weil man eben fliehen musste.
Das ist der Hintergrund, weil ich gedacht habe, ja, normale Journals ist ja, da können ja gute wissenschaftliche Arbeiten drin landen, durchaus. Ja,
absolut, ne? Aber eben nicht unvollendet.
Unvollendet, das heißt, die brechen dann mittendrin ab?
Man sieht genau den Bruch, wo die Flucht passiert ist. Man sieht Leute, die was schreiben wollten und genau da merkt man dann, mussten sie aufhören zu schreiben und los und um ihr Leben rein sozusagen. Also das ist teilweise richtig schlimm, was die Leute erlebt haben. Wir versuchen das so ein bisschen auszupegeln sozusagen. Also wir geben unsere Artikel, die wir geschickt bekommen, die Einsendung an Akademiker weiter, also an ein Beratergremium von Akademikern in Oxford und Harvard und anderen Unis, die sich die angucken, die Artikel, und bewerten, ohne die Fluchtgeschichten der Menschen zu kennen, weil wir eben nicht wieder wollen, dass Leute aufgrund ihrer schlimmen Erlebnisse publiziert werden, sondern aufgrund ihrer akademischen Fähigkeiten.
Wie kam es dazu? Wie kam die Idee?
Die Idee kam hier in Deutschland, also ich war hier zum Besuch über die Ferien und habe dann, das war damals 2015 im September, wo es wirklich losging, auch in Deutschland mit relativ vielen Migranten, die nach Deutschland kamen. Und die Berichterstattung war wirklich immer total empathisch, also mitfühlend, aber so dieses Differenzieren und zu gucken, was machen die Leute eigentlich, was haben die für Hintergründe, das verschwand so ein bisschen. Es war so sehr die armen, bemitleidenswerten Flüchtlinge, aber was die auch mitbringen, das Wissen und die Fähigkeiten, das wurde so ein bisschen noch in den Hintergrund gestellt. Und da dachte ich, okay, was kann ich denn machen? Ich kann nichts zimmern, ich kann nichts bauen, aber ich dachte, vielleicht akademisch habe ich ein bisschen Erfahrung. Und vor allen Dingen bin ich in Oxford, wo viele Leute sitzen, die eben auch ein Podium haben.
Und ein Auge drauf haben.
Ja, absolut.
War das denn so, dass es dann schwer war, an diese Arbeiten ranzukommen für euch? Oder liegen die einfach auf der Straße? Weil einfach echt viele kommen, die wahnsinnig schlau sind und viele Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten mitgebracht haben.
Es ist unheimlich schwierig.
Ja?
Es ist wirklich unglaublich schwierig, weil die meisten nicht damit rechnen. Also relativ wenig Akademiker, die jetzt geflüchtet sind, setzen sich dann an den Computer und googeln, wo kann ich meine Arbeit publizieren, sondern die googeln natürlich andere Dinge, die jetzt wichtig sind.
Das ist jetzt nicht das Wichtigste, genau.
Genau. Ja. Trotzdem merken wir, sobald man einen anspricht, jemanden, der vielleicht Professor war, kommen auf einmal ganz viele andere auch auf die Idee, weil natürlich Netzwerke existiert haben und die jetzt auch immer noch existieren übers Internet. Also Professoren, die dann ihre Studenten, ihre Kollegen ansprechen.
Und haben die dann ihre Arbeit in Schriftform dabei oder haben die einen Stick irgendwo noch in der Hosentasche gehabt, wo die Arbeiten drauf waren?
Meistens Dropbox. Wir kriegen dann immer so Dropbox-Einladungen. Da liegt das Dokument und es ist dann immer so ein tolles Gefühl, da draufklicken zu können und da entsteht was. Genau, aber sonst kriegen wir auch Sticks und CDs, ist in allen Formaten.
Du hast ja gerade gesagt, du hast sehr lange in Kenia gelebt und ich habe gelesen, dass du sehr früh schon mal in einem Flüchtlingslager in Kenia gesehen hast, wie es den Menschen da geht. Wie kam es dazu?
Meine Eltern sind Journalisten. Ich war dabei, also Dadaab, das größte Flüchtlingslager der Welt ist das. Und da waren wir, also meine Eltern haben dort, meine Mutter hat von dort berichtet und ich war dann dabei und habe miterleben dürfen, wie es den Menschen dort geht. Und kein Flüchtlingslager wirklich erlebt, sondern eine Stadt. Das ist unglaublich, 400.000 Leute, das ist eine eigene Stadt, die seit 1992, glaube ich, dort ist. Das heißt, eine ganz eigene Infrastruktur und das entgeht uns so ein bisschen, das sehen wir gar nicht, dass es anderswo eben auch Flüchtlingslager gibt.
Und die drohen ja damit, das aufzulösen, so langsam, weil sie gesehen haben, ja, wir können vielleicht Gelder abgreifen,
genau,
so wie die Türkei ja auch. Genau.
Das ist die Idee, ob das auch wirklich so ist. Also die kenianische Regierung spricht immer von Terrorismus, das sei eine Brutstätte des Terrorismus.
Natürlich.
Ja.
Sie wollen auch ein paar Milliarden haben. Erdogan hat 3 bekommen, jetzt wollen wir auch 3.
Ich glaube, ich würde jetzt nicht schaden.
Oxford-Student Paul Ostwald, 20 Jahre alt, zu Gast hier die Radio Wissen, dein Sonntag. Hat denn dieser Besuch in dem riesigen Flüchtlingslager, dieser Stadt Dadaab, irgendeinen Effekt auf dich gehabt, sodass du heute tatsächlich zum Beispiel sowas machst wie dieses Journal of Interrupted Studies oder du warst jetzt auch auf Lesbos im März. Meinst du, das kommt daher, aus deiner Kindheit noch?
Ich glaube, das würde ich nicht behaupten wollen. Ich glaube, es hat mich schon damals sehr beeindruckt, weil ich natürlich sowas noch nie vorher gesehen hatte und auch gefühlt habe, ich war zwar relativ jung, aber gesehen habe, den Leuten geht es wirklich sehr schlecht. Nicht nur wirklich physisch, sondern weil sie auch nicht wissen, wie es weitergeht. Im Schwebezustand aufwachsen sozusagen. Ob mich das jetzt dazu bewegt hat, mich später zu engagieren, ich glaube, mehr weniger, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die Geschichte funktioniert nicht ganz so geradlinig, dass ich dann gesagt habe, jetzt will ich selbst was tun. Aber natürlich hat es mein Verständnis davon verändert, wie Leute leben und wie vor allen Dingen dieses Konzept, ich wohne irgendwo und das ist meine Heimat, eben auch vielleicht ein bisschen aufgerüttelt wird.
Was hat denn dann den Impuls gegeben, dass du zum Beispiel jetzt im März nach Lesbos bist? Weil da hättest du ja auch genauso gut einen schönen Snowboard-Urlaub machen können.
Das hätte ich tun können, ja, im Nachhinein. Nein, es war natürlich so, ich habe mit Freunden überlegt, was können wir machen? Wir wollten was zusammen machen, wir wollten die Ferien zusammen verbringen und dachten, eigentlich haben wir keine Ausrede, uns nicht zu beteiligen an dem Versuch, Leuten zu helfen, weil so viele Leute wirklich auch ihre Freizeit opfern, Leute, die aus ihrem Job rausgingen, um anderen zu helfen. Und wir dachten, wir sind so privilegiert im Studium. Wir waren uns bewusst, dass wir nicht viel verändern können, aber wir versuchen mal, um 6 Hände waren es damals, also 3 Leute waren wir, in den Dienst dieser Flüchtlingshilfe zu stellen.
Was habt ihr dann dort gemacht?
Wir sind angekommen, völlig blauäugig, hatten vorher keinem Bescheid gesagt, sind dann zu einem Lager gegangen und haben gesagt, hier sind wir, wie können wir helfen, und haben dann Stück für Stück immer mehr die Kleiderkammer übernommen. Also wir haben Kleidung verteilt, was damals noch relativ entspannt war, weil es eben nicht mehr Winter war. Im Winter war das viel schlimmer, weil es dann kalt war und Leute Klamotten brauchten, wenn sie aus dem Wasser kamen. Bei uns war es wirklich ganz oft dann auch so, dass wir Leuten versucht haben, Kleidung für die Reise mitzugeben. Also T-Shirts und Jacken und was man alles so braucht, auch für Kinder.
Da kamen dann auch nicht mehr viele an im März, ne?
Nicht mehr viele, es waren noch sehr viele da. Und das war fast noch schlimmer, weil die Leute, die ankommen, wenn sie versorgt sind, natürlich erstmal gut gelaunt sind, glücklich sind, dass sie es überlebt haben.
Durchatmen, ja.
Genau, während die Leute, die schon einen Monat da sind, natürlich anfangen zu zweifeln, ob es denn überhaupt weitergeht.
Das tun sie sogar, wenn sie dann weitergekommen sind, vielleicht sogar die Balkanroute noch hinter sich gebracht haben und jetzt in Deutschland seit Monaten da sitzen und wissen, da ist eigentlich noch gar nicht viel von meinem Antrag bearbeitet worden. Ne?
Ja.
Also da ist die Verzweiflung natürlich auch irgendwann riesengroß. Ja. Die hast du dort auch schon gespürt auf den Inseln?
Absolut. Ich kam an zum EU-Türkei-Deal. Also der fand an dem Wochenende statt, an dem ich da war. Auf einmal hieß es so, und ab jetzt, alle, die ab jetzt ankommen, werden sofort zurückgeschickt in die Türkei und können dann im 1-zu-1-Verfahren beantragen, wieder zurück nach Deutschland oder nach Europa gesiedelt zu werden. Und das war natürlich ein Schock für ganz viele. Da war klar, jetzt wird es härter, jetzt wird es schwieriger durchzukommen. Und das hat man den Leuten angemerkt.
Jetzt ist es ja so, dass es für dieses riesige Feld, für dieses riesige Thema keine Lösung gibt, die mit einem Fingerschnipp irgendwie alle Probleme dieser Flüchtlingskrise bewältigen. So. Du bist in Oxford, du studierst Politik auch, Philosophie. Was sind deine Ansätze, wenn du darüber nachdenkst, wie wir irgendwann mal mit diesem Problem klarkommen?
Oh, große Frage. Ich versuche mal zu antworten. Ich glaube, das Erste ist anzuerkennen, dass es überhaupt nicht die eine Lösung gibt.
So,
das ist klar, glaube ich. Ne?
Ja.
Das, was wir jetzt machen, das hilft einer sehr kleinen Gruppe. Das hilft Akademikern auf der Flucht. Aber es müsste, glaube ich, Projekte geben für, ich weiß nicht.
Mit dem Journal meinst du?
Genau, okay. Das Journal, was wir in Oxford gegründet haben für Akademiker, das hilft natürlich nur den Akademikern, weil weiter können wir damit nicht wirklich kommen. Und meine Hoffnung wäre natürlich, dass Projekte entstehen, die anderen Leuten aus anderen Gebieten des Lebens helfen. Also Journalisten, die geflohen sind, Bäcker und so weiter. Dass man versucht, Perspektiven für einzelne Gruppen zu schaffen, für Individuen und nicht für diese graue Masse, die man ja oft so in der Politik versucht herumzuschieben. Aber auf lange Sicht, glaube ich, ist es nicht zu lösen durch stärkere Außengrenzen. Ich meine, man kann die Außengrenzen verstärken und kann dafür sorgen, dass da 100 Polizisten auf einem Quadratmeter stehen und trotzdem werden Leute nach Europa kommen auf lange Sicht. Ganz einfach, weil es 2/3 der Welt wahrscheinlich schlechter geht als uns und da sehr viele sind, die hoffen und natürlich auch sehr viele, die von Krieg vertrieben sind, und das wird anhalten. Insofern glaube ich, auch ein Schritt ist anzuerkennen, dass die Leute kommen und die Perspektiven hier geschaffen werden müssen, aber auch auf die Länder zu gucken und zu sagen, was ist da eigentlich los, wie können wir die Konflikte lösen.
Aber wie kann man diese Perspektiven schaffen, weil irgendwann ist doch da auch Schluss, oder?
Also
so viel Geld kann auch ein reiches Land nicht haben. Also wir haben so viele Kapazitäten, das sehe ich auch. Wir müssen helfen, weil wir auch so reich sind, ja, und helfen können. Aber vielleicht können wir es ja irgendwann gar nicht mehr. Und vielleicht will das Volk auch gar nicht mehr.
Ich glaube, der Unterschied ist zu denken, dass Helfen Geld kostet und zu erkennen, dass vielleicht Helfen und die Leute auch in Jobs zu integrieren ja uns auch was bringen wird. Also ich glaube, natürlich kostet es erstmal Geld, Deutschunterricht einzurichten und so weiter. Aber die Leute, die dann wirklich Jobs übernehmen können, die tatsächlich zu unserer Wirtschaft auch beitragen können, die führen ja dazu, dass tatsächlich auch wieder unsere Zahlen steigen. Also ich meine, vor ein paar Tagen kam ein Bericht heraus der deutschen Wirtschaft, dass die Flüchtlinge oder Immigration der deutschen Wirtschaft unglaublich hilft.
Ja.
Das versucht man irgendwie immer so ein bisschen, also man verschleiert das gerne so ein bisschen, dass das auch tatsächlich für uns ja ein Nutzen ist.
Das tun wir zum Beispiel nicht. Also wir berichten auch in die Richtung sehr viel.
Ja. Eben. Also ich glaube, da kann man doch dann realistisch sagen, das kostet vielleicht gar nicht Geld, diesen Leuten zu helfen. Mhm. Studenten in Frankfurt, die ich kenne, die machen jetzt ein Projekt, dass andere Studenten, die geflohen sind, bei ihnen mit in die Vorlesung gehen können, die sich gegenseitig eben versuchen, das zu erklären, was da passiert. Und das sind doch Projekte, die kosten kein Geld. Die sind nicht aufwendig. Die müssten gefördert werden, glaube ich, vom Staat trotzdem natürlich. Und das sind ja genau die Projekte, die auch was schaffen, die die Leute integrieren. Und da ist gar nicht unbedingt das Geld das Problem, glaube ich. Da ist der Wille, wie du schon sagst, das Problem. Dass man vielleicht gar nicht will, dass die Leute integriert sind, weil sie dann ja vielleicht auch bleiben.
Paul Oswald ist da bei uns in die Radio Wissen, studiert in Oxford Philosophie, Politikwissenschaften und Volkswirtschaften. Das sage ich so ganz nebenbei, weil hast du nicht so richtig Bock drauf, ne?
Ja, natürlich, hoffe,
du bist da auch sehr, sehr fleißig.
Nee.
Bei der Volkswirtschaft, nein?
Inzwischen nicht mehr, nein.
Nein.
Ich konnte einen Schwerpunkt legen nach dem ersten Jahr des Studiums und habe mich dann auf Politik fokussiert, VWL. Das ist immer, wenn ich dann mich irgendwo bewerbe, steht das als erstes oben drauf, weil ich hoffe, ich kriege damit mein Praktikum oder einen Job. Aber Ahnung habe ich davon nicht wirklich.
Okay. Machst du denn eigentlich an einem Sonntag auch mal nichts?
Ja, hätte ich heute gemacht, wenn ihr mich nicht hier eingeladen hättet.
Ja.
Nein, Quatsch. Ich versuche schon immer irgendwie was zu machen. Es gibt ja auch immer wieder Sachen. Ich versuche jetzt, wenn ich in Deutschland bin, Freunde zu treffen und vielleicht auch für das Journal Interrupted Studies, also die Zeitschrift für geflüchtete Akademiker, nochmal Sponsoren zu suchen oder Partnerunis zu gewinnen. Das mache ich und sonst schreibe ich noch relativ viel für Zeitung, fürs Handelsblatt, für Taz und so.
Okay. Wenn du in Oxford mal nach rechts und nach links schaust und so deine Studienkollegen zum Beispiel siehst, du bist jetzt einer, der sich engagiert tatsächlich mit diesem Journal, du warst auch auf Lesbos. Ist es denn so, weil ihr eben sehr privilegiert seid und auch, du hast es ja gerade elitär genannt, ja, ist es denn so, dass viele auch so denken wie du und sagen, ey, mir geht's so gut und ich habe hier wirklich einen Status, den so gut wie keiner hat auf der Welt.
Ja.
Schon was Besonderes. Ich engagiere mich oder sind viele einfach Augen zu und durch, muss das Studium schaffen?
Ist gut, dass du sagst, links und rechts gucken, weil auch wirklich politisch links und rechts alle wirklich, die ich kenne, der Meinung sind, es geht uns so gut, wir sind so privilegiert hier. Wir können wirklich helfen, wir können was tun. Und trotzdem gibt es natürlich immer die, die in vierter Generation da sind und die sagen, das ist mir angeboren, das Recht hier zu studieren und hier zu leben. Also so, die gibt es auch, aber das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Die meisten sind der Meinung, dass sie eine privilegierte Situation haben. Und damit verbindet sich in Oxford aber auch immer dieses Gefühl, ich kann auch was verändern, weil ich eben durch meinen Vater, der Politiker ist, und so erfahren habe, dass man sehr viel tun kann auf dieser Welt. Also dieses Gefühl auch wirklich so ein gewisses bisschen Macht in der Hand zu halten, das bestärkt dann viele auch Projekte anzustoßen und zu machen.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Diskussionen bei euch dann abends in eurem holzvertäfelten Zimmerchen dann auch echt spannend sein können, oder?
Ja.
Also da sitzen die eher Linken und die eher Rechten an einem Tisch.
Und vor allen Dingen das eher kann man, glaube ich, streichen, weil in Oxford, ich kenne keinen Ort, wo rechts so rechts bedeutet und links so links.
Es also ist rechts ist dann extrem konservativ.
Extrem konservativ mit Gehstock und Monokel. Also wirklich gibt's alles.
Echt?
Ganz konservativ. Ja, ja, klar.
Und dann und die anderen haben Batik-Schal an.
Und Piercing-Nase und alles. Also ganz, das ist schon echt extrem natürlich, weil jeder sich selbst verwirklichen will und der Ort das auch ermöglicht, weil man wirklich als Student da fast alleine ist. Es sind fast nur Studenten in der Stadt.
Hm.
Aber die Diskussion finden vor allen Dingen in der Union statt. Es gibt die Oxford Union, ein Debattierclub, der mal in den 80ern geleitet wurde von Boris Johnson, dem jetzigen Außenminister. Da sieht man auch, wo er sein Gerede, rhetorisches...
Das kann er.
Ja, seine rhetorischen Fähigkeiten er hat.
Der ist auch lustig zum Teil.
Ja, eben. Das ist eben auch das, was sie lernen, dieses britische, bisschen schrullige.
Ja.
Aber klar, da wird dann diskutiert, werden oft Gäste eingeladen, da wird dann nächtelang geredet. Das ist schon super.
Jetzt frage ich mich, wie das bei dir weitergeht. Also du bist jetzt 20, du studierst noch ein bisschen, hoffentlich kannst du da deinen Master noch machen, willst eventuell noch einen Doktor dranhängen?
Ja.
Okay, auch noch dort?
Nein.
Nein. Okay, wo wäre das dann?
Das weiß ich noch nicht genau.
Okay.
Aber nicht mehr da.
Das heißt, du bist jetzt, sagen wir mal, noch 4, 5 Jahre gut im Unibetrieb?
Bestimmt, ja.
Bestimmt.
Vielleicht mal mit einem Jahr Unterbrechung.
Und machst momentan schon ein bisschen was Journalistisches, willst auch später eventuell journalistisch arbeiten. Warum gehst du denn nicht raus und veränderst die Welt? Warum gehst du nicht in die Politik?
Gute Frage. Vielleicht mache ich das. Nein, erstmal, Journalismus ist jetzt super, weil ich als Student nachts noch da sitzen kann und was schreiben kann, weil ich nicht irgendwo sein muss, um einen Job zu machen, sondern eben von überall irgendwas tippen kann. Das ist super, weil sonst könnte ich mir diesen Nebenjob überhaupt nicht leisten, zeitlich. Ob ich Politik mache, ich weiß nicht. Also erstmal habe ich so ein bisschen so eine Ablehnung gegenüber Politik entwickelt über die Jahre, aber trotzdem reizt mich das total.
Warum Ablehnung? Du könntest Boris Johnson werden.
Ja, das ist schon mal das Problem. die Frisur vor allen Dingen, ja. Das könnte ich mir ganz schnell aneignen.
Das stimmt.
Nein, ich habe natürlich in Kenia, wo ich aufgewachsen bin, relativ viele Politiker gesehen, die sich sehr gut bereichern und ein System gesehen, ein soziales System, was völlig parallel zur Politik existierte. Da wurde über Politik geredet, die was vollkommen anderes war als das, was die Menschen erlebt haben. Und das hat mich so ein bisschen... Ja, vorsichtig gemacht, aber deutsche Politik interessiert mich total und ich würde da auch gerne mehr machen. Also ich mache jetzt auch über den Sommer mehrere Sachen und auch in die Richtung Politik.
Wir wünschen dir alles Gute.
Danke.
Und freuen uns sehr, dass du da warst. Das war ganz spannend.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Der Blick hinter die Kulissen in Oxford. Paul Ostwald in die Radio Wissen. Hab einen schönen Sonntag. Du kannst jetzt noch ein paar Artikel schreiben.
Ja, oder weiter die Radio Wissen hören.
Ja, mach das.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.